Wie kann ich diese Welt verstehen? Und wo ist mein Platz in dieser Welt? Wie kann ich so leben, dass es zu mir passt? Warum oder wozu gibt es mich überhaupt? Wie gehe ich mit Ungerechtigkeiten um, die ich immer wieder wahrnehme? Worauf läuft das ganze Leben hinaus? Wir leben. Wir bewegen uns, wir denken, wir sind da. Aber wo ist der Sinn, warum das und in welchem Rahmen überhaupt? Seit es diese Welt gibt, gibt es auch Religion. Lebende Menschen meinen, dass es mehr geben muss als das, was einfach vor Augen ist. Und auch noch mehr als das, was uns die Naturwissenschaften zu erklären versuchen. Menschen fragen nach höheren Kräften oder nach einer höheren Macht oder nach einem größeren Sinnzusammenhang. Sie vermuten etwas Göttliches oder stellen auch direkt die Frage nach Gott. Übersinnliche Phänomene begegnen uns schon, wenn wir mit offenen Augen durch unsere Städte laufen. Als ich noch in Bonn gewohnt habe, entdeckte ich in einem ganz normalen Bioladen Flyer. Und ich habe mich interessiert, was ist denn da wohl drauf auf diesem Flyer? Und ich habe gelernt, man kann da die Chakrenlehre lernen. Ein Seminar zur Chakrenlehre. In ihr geht es um Energiezentren im Körper, die aber über den natürlichen Körper hinausweisen und ihn mit Gottheiten verbinden. Bei einem Familienbesuch ging ich einmal durch ein Einkaufszentrum in Hagen. Da stand ein Zelt mitten im Einkaufszentrum. Fand ich seltsam und ich dachte mir, guck doch mal nach, was da ist. Und als ich nachschaute, worum es dabei ging, da sah ich, dass man sich dort die Zukunft vorhersagen lassen konnte. Und wenn ich durch Buchläden gehe, beeindruckt mich immer wieder, wie da Religiöses und Spirituelles und Esoterisches mit Lebenshilfethemen und Wellness-Titeln zusammenkommt. Nicht wenige Menschen fragen nach dem, was über uns hinausragt oder nach dem, was uns zutiefst bewegt. Sie sind unterwegs in Sachen Sinnsuche, Selbst- und Weltverständnis und die angemessene Work-Life-Balance sind ein wichtiges Thema oder sind wichtige Themen. Und es ist noch nicht wirklich geklärt, was denn eigentlich mit dem Life oder dem Leben ist, wenn man die Work-Life-Balance versucht auszutarieren. Also über solche Fragen lässt sich reden. Das ist nicht irgendwie komisch oder so. Es sind relevante Fragen auf der Höhe der Zeit. Ich lese uns den Predigtext für den heutigen Sonntag vor aus Apostelgeschichte 17 ab Vers 22. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand ein Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen oder steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er vor allen Menschen bestätigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Paulus läuft also mit offenen Augen durch eine der angesagtesten Metropolen seiner Zeit, Athen. Soll ja immer noch ein spannender Ort sein. Schön, wie es uns da in kurzen Sätzen beschrieben wird. Ich bin umhergegangen, ich habe eure Heiligtümer angesehen, ich fand einen Altar. Das ist alles sehr offen und wach. Und es ist auch interessiert und zunächst auch gar nicht wertend. Ich lese hier von einem Mann, der aufmerksam durch die Straßen und über die Plätze der Großstadt geht und sich fragt, was die Leute denn wohl so bewegt. Wohl waren ihm die vielen Götzenbilder in der Stadt unbehaglich. Das kann man einige Verse vor unserem Text nachlesen. Aber er blieb dabei gesprächsfähig. Und so ließ sich Paulus mitnehmen auf den Areshügel, dem Areopag. Dieser Ort war einmal eine Gerichtsstätte. Und auf dieser Gerichtsstätte oder in dieser Gerichtsstätte hatte schon einmal der große Philosoph Seneca seine Stellung zur Religion dargelegt. Als Paulus dorthin geführt wurde, tagte man schon nicht mehr dort auf dem Areshügel, sondern in einer Halle am Markt. Aber immerhin, es war ein geschichtsträchtiger Ort, an dem man in Ruhe reden konnte. Dem stellt sich Paulus. An dieser Stelle bietet unser Text also einen aktuellen Anknüpfungspunkt. Wie sind wir eigentlich in unseren Städten unterwegs? Wie erleben wir unsere Gesellschaft? Wir können in ihr aufgehen. Wir können also so leben wie alle anderen auch. Wir können uns auch abgrenzen von der Gesellschaft, von den Leuten in unserer Stadt und so weiter und unser eigenes Ding machen. Und wir können wie Paulus offen und interessiert leben und gesprächsfähig werden. Paulus bringt in unserem Text dabei nicht die christliche Botschaft wie eine neue und etwas weltfremde Nachricht zur Sprache. So etwas gibt's auch. Ich habe da jemanden in Erinnerung, der mitten in Stockholm bei echt schlechtem Wetter, als alle Leute nur schnell ins Trockene wollten, so seine Sicht vom Evangelium auf den belebten Platz schrie. Fand ich seltsam. Paulus macht es anders. Er sucht Anknüpfungspunkte im Leben der Menschen. Er ist weder weltfremd, noch geht er in der Gesellschaft auf. Er vermittelt seinen Glauben aber so, dass es für seine Gesprächspartner Anknüpfungspunkte gibt. Er bindet die klare christliche Botschaft in das ein, was die Leute in seiner Zeit und an dem Ort, wo er gerade mal lebt, nachvollziehen konnten. Wenn man so will, inkulturiert er das Evangelium in die Situation von damals in Athen. Paulus geht dabei aber nicht nur mit offenen Augen durch die Stadt. Er hat auch eine Ahnung von der Denke der Leute von damals. Wie alle Menschen zu allen Zeiten waren sie natürlich auch auf der Sinnsuche und fragten nach Höherem und Tieferem. Da war zum Beispiel Plato. Der griechische Philosophenfürst. Er lehrte, dass die Weltentstehung einen göttlichen Ursprung hat. Also nicht, wie wir heute sagen würden oder die Evolutionstheoretiker sagen würden, es gab einen Urknall und dann war alles da, sondern ein göttlicher Ursprung, sagte Plato. Von da aus hält dieser Gedanke dann Einzug in die ganze griechische Philosophie. Und Paulus sagt, ja, Gott hat die Welt gemacht und alles, was darin ist. Er stimmt damit überein. Auch dass Tempel so etwas wie Wohnungen der Götter sein sollten, konnte man zum Teil wenigstens so nicht mehr sehen zur Zeit von Paulus. Der Religionskritiker Lukian jedenfalls hatte da so seine berechtigten Zweifel. Und Paulus greift es auf und formuliert in unserem Text, der Herr des Himmels und der Erde wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Die Unabhängigkeit Gottes, die Paulus hier so deutlich vertritt, ist für seine Zuhörer gar nicht fremd. Paulus sagt, Gott lässt sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte. Er ist da auf einer Linie mit dem römischen Universalgelehrten Seneca. Der hatte so argumentiert, die Gottheit braucht keine Diener. Stellt die Frage, warum nicht? Und antwortet gleich selbst, er dient selbst der Menschheit, überall und für alle ist er da. Dazu noch einmal Paulus, Gott gibt selber jedermann Leben und Odem und alles. Aber wie die Leute damals, heute auch, waren die Leute damals nicht nur alle Philosophen natürlich. Manchmal ging es eher darum, was man so für richtig hält und was man für einsichtig empfunden hat. Etwas, von dem man eben glaubt, dass man es so sehen kann. Und dazu gehörte damals die Überzeugung, dass man das Göttliche in der Natur finden könnte. Vielleicht in einer idealen Natur, auch damals war nicht alles in Ordnung, aber immerhin in der Natur könnte man Gott finden. Auch das ist nicht weit weg vom Empfinden mancher unserer Zeitgenossen und es hat natürlich auch etwas für sich. Paulus greift das auf und sagt, stimmt, Gott gibt den Menschen Lebensraum auf dieser Erde. Er gibt ihnen damit die Möglichkeit, ihn zu suchen, ihn vielleicht auch sogar zu fühlen, nachzuvollziehen und auch zu finden. Und Paulus sagt, in ihm, in Gott also, leben, weben und sind wir. Er greift das also auch auf und führt es weiter. Gott ist dir nahe, ist mit dir, ist in dir, sagte Seneca ganz ähnlich. Und schließlich zitiert Paulus noch wörtlich ein Lehrgedicht des kilikischen Dichters Aratos von Soloi. Wir sind göttlichen Geschlechts, heißt es da, und Paulus greift es auf. Paulus stimmt mit dem überein. Er nimmt es auf und führt es weiter und bringt es in Verbindung mit dem Evangelium. Er wird nicht zu einem griechischen oder hellenistischen Philosophen. Er verfällt auch nicht dem Zeitgeist. Und trotzdem kann er in diesen Gedanken Anknüpfungspunkte für das Evangelium finden. Alle diese Sätze sind ja auch nicht falsch. Und sie können auch christlich-jüdisch bejaht werden. Vielleicht gehen wir dem biblisch noch einmal nach. Die Kritik an Tempeln, an religiösen Kulten findet sich schon im Ersten Testament, etwa beim Propheten Jesaja oder beim Propheten Amos. Könnt ihr nachlesen, 66. Kapitel bei Jesaja, 5. Kapitel bei Amos. Dass wir von Gott umgeben sind, verbindet sich mit einer Sicht, die wir schon in den Psalmen lesen können. Zum Beispiel im Psalm 24, die Erde ist des Herrn, heißt es da, und was darinnen ist. Der Erdkreis und auch die darauf wohnen. Wir würden wohl nicht so sagen, dass wir göttlichen Geschlechts sind. Das ist nicht unser Vokabular, nicht unsere Ausdrucksweise. Aber die Sache stimmt natürlich. Und sie stimmt mit der urbiblischen Sicht überein, dass der Mensch Gottes Ebenbild ist. Wenn Paulus dann Götterbilder nicht passend findet, steht er natürlich in einer Linie mit der biblischen Sicht davon, dass man sich kein Bild von Gott machen soll. Wenigstens nicht, um sie dann anzubeten, diese Bilder, und ihnen zu dienen. So kann Paulus den Menschen auf dem Ares-Hügel also offen begegnen und sich fragen, wie denn sein Glaube in das Gespräch eingebracht werden kann. Und diese Frage beunruhigt ihn nicht. Sie setzt ihn auch nicht unter Druck. Wie denn auch? Gott ist souverän und unabhängig. So kann Paulus hier zwar konzentriert, aber auch relativ entspannt und ruhig und klar mit den Menschen reden. Die Athener gehen jedenfalls an der Gottesfrage nicht vorbei. Sie haben heilige Stätten. Sie halten Altäre in Ehren. Selbst ein Altar, dem sie einem Gott zugeschrieben haben, den sie gar nicht kannten, konnten sie in Ehren halten. Wer weiß, welche Macht hinter einer solchen Gottheit stehen könnte, war die Frage, die wohl dahinter stand. Und hier setzt Paulus an. Für ihn ist Gott der zentrale Punkt. Von Gott aus lassen sich in seiner Sicht das Leben, die Welt und damit auch die Menschen erklären. Er sagt, dass von Gott alles Leben ausgeht, dass er Lebensräume und Lebenszeiten festsetzt und dass Gott die Menschen, also uns, versorgt. Deswegen ist es so Paulus nicht nötig, dass Gott in irgendeiner Form möglicherweise in einem Tempel oder sonst wo versorgt werden müsste. Nein, wir brauchen Gott keine Lebensräume zu verschaffen. Er, Gott selbst, ist es, der uns Räume zum Leben gibt. Und weil Gott der Urheber des Lebens ist, brauchen wir auch nicht zu meinen, dass etwas, was die Menschen geschaffen haben, göttlich sein könnte. Weder die Götzenbilder von damals, noch die Dinge, die wir heute so anbeten. Das nennen wir natürlich nicht anbeten. Aber wir widmen diesen Dingen oder Werten Zeit und Kraft und Liebe. Vielleicht haben wir sogar Respekt vor ihrer Macht oder fürchten sie sogar. Und sie haben ihre äußeren Zeichen. Sie wachsen zum Beispiel in Form von Beton und Glas aus unseren Städten in die Höhe. Oder sie nehmen als immer größere und flachere Platten oder auch so klein, dass sie immer bei uns sein können, Platz in unseren Räumen und in unseren Zeitfenstern ein. Andere werden uns wohl dekoriert in den Schaufenstern der Konsumtempel dargeboten. Wirtschaft, Technik, Lifestyle ist an sich alles gar nicht böse. Im Gegenteil, all das ist nützlich und hilfreich und sogar schön, aber es kann auch zu modernen Götzen werden. Als solche moderne Götzen können wir sie aber so genauso wenig gebrauchen wie damals die Götterbilder, die es gegeben hat. Sie können den wahren Gott eben nicht ersetzen. Und dann wäre da noch die Rede von der Auferweckung und Auferstehung der Toten. Auferstehung. Das konnten viele Athener damals nicht nachvollziehen. Und viele Menschen von heute können es auch nicht denken und man kann es auch gar nicht denken. Es ist anstößig, weil es nicht denkbar ist. Die Auferstehung von den Toten ist aber Kernstück und Dreh- und Angelpunkt des christlichen Glaubens. An der Auferweckung unseres Herrn Jesus Christus wird nämlich klar, dass es im Leben einen Sinn gibt. Und zwar einen Sinn, der über das jetzige Dasein hinausgeht. Das Bekenntnis zum gestorbenen und auferstandenen Herrn ist unverzichtbar. Und zwar deswegen, weil dadurch allem Leid und aller Ungerechtigkeit und der scheinbaren Sinnlosigkeit des Lebens nicht nur Paroli geboten wird. In Christus wird das alles besiegt. Umdenken ist deswegen angesagt. Nicht mehr an Gott, der uns ja nicht fern ist, vorbeisehen, andere Schwerpunkte setzen, anderes im Blick haben, sondern hingucken. Hingucken auf ihn. Wir leben aus seiner Schöpferkraft. Wir sind umgeben von seinem Dasein. Und er ist auch immer noch aktiv, dieser Gott. Und es wird einen Tag geben, an dem sich Gerechtigkeit durchsetzen wird. Und der Richter, an dem sich das dann entscheiden wird, ist kein anderer als der, den Gott von den Toten auferweckt hat. Jesus Christus. Mit dieser Tat hat Gott bewiesen, dass er mehr kann, als wir denken können. Totenauferstehung, das sprengt unsere Vorstellungskraft. Und Gott sprengt unsere Vorstellungskraft. Er ist weiter und höher und tiefer, als wir nachvollziehen können. Und Jesus Christus ist der Auferstandene. Damit ist er derjenige, an dem Gottes Kraft sichtbar wurde. Er wird das gerechte Gericht halten an dem Tag, den Gott festsetzen wird. Wozu bin ich also da? Leben wird sinnvoll, wenn ich mich in meinem Leben an dem Gott des Lebens festmache. Wenn ich mich seinem Wirken aussetze, nicht nur einmal, als ich mich bekehrt habe, sondern fortwährend, ein ganzes Leben lang, bis zum Tod und darüber hinaus. In meinem Leben kann ich dann meinen Ort finden, wenn ich den Lebensraum annehme, den Gott mir zukommen lässt. Und die Möglichkeiten nutze, die er mir gibt. Ich werde handlungsfähig, wenn ich Lebenskraft von seiner Schöpferkraft beziehe. Das ist Leben, das sich lohnt in Ewigkeit. Und das ist ein Dienst, der Gott gefällt, nicht irgendwelche Religionsausübung als fromme Pflicht oder als Besänftigung von unberechenbaren höheren Gewalten. Und auch das stimmt nach wie vor. Genauso wenig wie die Götter Standbilder uns geben können, was wir brauchen, können es auch die modernen Götzen nicht tun. Mit dieser Botschaft stößt Paulus nicht gerade auf viel Annahme. Die einen hielten ihn für leicht verrückt und andere schoben die Auseinandersetzung mit diesem Thema auf einen späteren Termin. Paulus braucht sich darüber nicht aufzuregen. Er muss auch nicht enttäuscht sein. Er braucht auch keine Auswertung des gescheiterten Missionsversuchs. Paulus bleibt souverän, weil er einen souveränen Gott hat. Lapidar heißt es in unserem Text, so ging Paulus von ihnen. Ob das wohl Eindruck gemacht hat? Oder zum Nachdenken angeregt hat? Erst nachdem wir davon hören, dass Paulus den Areopag verlassen hatte, lesen wir davon, dass sich einige ihm auch angeschlossen haben, dass sie gläubig wurden. Unter diesen Leuten war ein Athener Ratsherr, von dem kannte man sogar den Namen Dionysius. Und eine Damaris war auch unter diesen Leuten. Sie machen ihr Leben fest an dem, der für das Leben verantwortlich ist, an Gott. Sie treten in eine Gemeinschaft von Menschen ein, die das auch so tun. Und auch wir haben diese Möglichkeiten. Wir können das, was wir hier an Paulus sehen, ablehnen und im Bereich menschlicher Möglichkeiten bleiben, menschlicher Vernunft bleiben, menschlicher Machbarkeit. Wir können die Frage nach Gott und dem Leben auch auf einen anderen Termin verschieben oder auf die lange Bank schieben, die oft genug kein Ende hat. Wir können uns aber auch mit unserem Leben bei Gott verankern. Er ist uns nämlich nahe. Jeder und jedem von uns ist er nahe. Damals in Athen hießen diese Menschen Dionysius und Damaris. Und heute in Vena, vielleicht tragen sie ja auch deinen Namen. Amen.